Hier erfahrt ihr, dass es im provokativen Coaching nicht um Provokation geht, wofür LKW steht und was die beiden von Frank Farrelly gelernt haben. Vor allem aber fasziniert hat mich, dass es im provokativen Coaching weder eine Auftragsklärung noch einen richtigen Abschluss gibt.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu Aktiv zugehört, heute mit meinen beiden Gästen, Charlotte Cordes und Noni Höfner. Keine anderen Personen stehen so intensiv für den provokativen Ansatz in Deutschland wie die beiden und ich freue mich sogar, euch beiden als Doppelpack im Zwei-Generationen-Team heute dabei zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, ich bin die Tochter.
Genau. Alte Klappe. Alte.
Da wir unterschiedliche Hörer haben, weiß ich gar nicht, wo ich am besten anfange. Deswegen am besten ganz bei den Grundlagen. Was ist denn provokatives Coaching und vor allem, was ist es nicht? Denn es gibt ja diese Namen im Coaching, vor allem immer sofort Zucken mit Hypnose und hypnosystemischer Ansatz und wie ihr provoziert eure Klienten. Was ist es denn?
Ist auch Hypno.
Ja, alles dazu, aber
es ist hypnotisch, es ist systemisch.
Ja, aber ich glaube, er meint was anderes. Ich glaube, du meinst das Wort provokativ, weil provokativ klingt aggressiv, ätzend und zynisch und das ist es eben gar nicht, was wir machen. Das ist vielleicht zum Anfang ganz gut, das gleich zu sagen, weil wir das in jedem Seminar ungefähr 30.000 Mal betonen und immer der Begriff in die Irre führt. Da denken immer alle, wenn sie das hören, boah, da haue ich dem Klienten als in die Fresse und dann ist alles gut und das ist es eben nicht.
Genau, wir benutzen das Provokare im Sinne von Provokare, hervorlocken, herauslocken, sichtbar machen, gerade so Sachen, die ein Klient vielleicht lieber bedeckt hält oder gar nicht so genau wissen will und das zerren wir ans Licht. Und dann karikieren wir es.
Wir karikieren es umfangreich
und machen uns mit dem Klienten drüber lustig. Denn wenn du mal drüber gelacht hast, irgendwo, wo du feststeckst, dann verliert es seine Macht.
Total.
Und wenn man feststeckt, stecken ja immer Ängste dahinter. Und Angst und Fluchtimpulse und so weiter fallen alle weg, wenn du Humor reinbringst. Also der Humor ist ein ganz zentrales Element beim provokativen Arbeiten.
Aber eben nicht das Auslachen, nicht das Weglachen, nicht der Zynismus, die Ironie, sondern es ist wirklich dieses, wir lachen über unseren eigenen Scheiß. Und das ist total schwierig, wenn man feststeckt, da findet man das nicht lustig. Und wir versuchen da so ein bisschen so eine Selbstrelativierung reinzubringen, indem wir es durch Karikieren schaffen wollen, dass Klienten über ihre eigenen Stolpersteine lachen können. Und wenn das gelingt, dann ist Freiheit geschaffen.
Ja, und es schafft auch viel Freiheit für den Anwender. Also ich habe ja 1970 schon Examen in Psychologie gemacht und 15 Jahre lang
Gott,
brav.
Bist du alt.
Ja, ich werde 80, meine Liebe, in zwei Monaten, im April. Aber ich lebe noch 20 Jahre, du wirst mich so schnell nicht los.
Aber du wolltest gerade was ganz anderes sagen.
Ich wollte sagen, dass ich alle möglichen Zusatzausbildungen gemacht habe nach meinem Diplom, weil man damals zumindest im Psychologiestudium nichts gelernt hat, was man handfest einsetzen kann. Und dann habe ich Gesprächstherapieausbildung und Hypnotherapie und NLP und solche Sachen und habe sehr, sehr streng nach Vorgabe brav therapiert. Und das hat mir auch Spaß gemacht, bis auf das hat mir Spaß gemacht.
Zu wenig passiert, gell?
Ja, doch, da passiert schon immer wieder was. Aber du darfst ja nicht dann reagieren wie bei uns, sondern du musst da ja dann nicht ganz brav zurückhalten. Und du darfst dich eigentlich als Person überhaupt nicht einbringen. Und ich muss sagen, ich war interessiert an Menschen, immer bin ich immer noch. Aber dieses Eingebundensein in so einer Zwangsjacke, das hat mich völlig fertig gemacht. Und deswegen habe ich 85, da hatte ich schon 15 Jahre Therapie auf dem Buckel, habe ich entschieden, ich höre auf mit diesem ganzen Psychozeug, es macht mir keinen Spaß, es strengt mich zu sehr an. Ich bin nach so einer Stunde immer völlig erledigt. Und dann habe ich eben Frank Farrelly kennengelernt, 1985. Den Erfinder, Entwickler der provokativen Therapie, was schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stattfand.
Und da muss man dazu sagen, der hat das in der Psychiatrie entwickelt. Also Das ist manchmal ist so, wenn Leute kommen und sagen, ich habe schon mal gehört von Provokativen, das kann man ja dann am Anfang mit so leichten Themen so ein bisschen machen. Ja. Und dann machen wir lieber was Vernünftiges. Und er hat es eben in der Psychiatrie mit wirklich schweren Fällen entwickelt. Das ist da entstanden. Also da hat das erfunden. Also es geht tatsächlich auch gut mit schweren Themen. Man kommt sehr, sehr tief rein. Es geht aber eben auch mit mit leichteren Sachen. Es geht eigentlich mit allem.
Genau, also nicht so.
War das nicht die Szene in der Psychiatrie, wo er rausgeht und irgendwie dachte, die Tür ist schon zu, aber sich fiel gerade noch zu und machte irgendeinen blöden Spruch?
Nee, also mir hat der Frank erzählt, der hat ja dann, ich habe den ja nicht aus der Kralle gelassen und der hat dann 25 Jahre fürs DIP Seminare gehalten, Workshops gemacht. Und der hat mir erzählt, es wäre in einer Therapiestunde ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war in der 91. Stunde mit einem chronisch Schizophrenen. Und der hat 90 Stunden lang, hat der Frank, der war ja Mitarbeiter von Carl Rogers, Gesprächstherapie, der hat also brav, streng nach Lehrbuch, dem Klienten immer wieder versichert, du bist wertvoll, du kannst es, du schaffst es, du siehst gut aus, du wirst, hast genug Kraft, du wirst es schaffen. Und der hat 90 Stunden lang in Häufchen Elend gesessen, hat gesagt, ich schaff's eben nicht und ich kann's nicht und so.
Sie haben keine Ahnung.
Ja, und hat ihm immer wieder neue Gründe gefunden, warum es eben nicht geht. Und in der 91. Stunde, sagte der Frank, da hat er die Nerven verloren und hat dann zu dem Klienten gesagt, also gut, ich gebe Ihnen recht. Sie sind alt, Sie sind doof, Sie sind hässlich, Sie werden nichts schaffen. Sie werden Ihr Leben lang in der geschlossenen Abteilung verbringen. Und zu seiner großen Überraschung hat der Mensch sich aufgerichtet und hat gesagt, also Moment mal. Und dann fing er an aufzuzählen, was er alles kann, ja, und wo er überall gut ist und so weiter. Und der Frank sagte, ihm fiel es wirklich wie Schuppen von den Augen, dass er dachte, wir müssen den Esel von hinten aufzäumen. Das geht so nicht, wenn man zu gut zuredet. Und meine Erfahrung ist auch, dass unser Hirn arbeitet ja so, wenn ein Klient kommt, und das habe ich ja 15 Jahre lang gemacht, und du sagst, du bestärkst ihn, ja, sie können es, sie haben die Ressourcen und so, dann geht der automatisch in seine Denkrichtung, in die Richtung, dass er sagt, die hat es noch nicht verstanden. Also und gräbt nach lauter Gründen, warum es nicht geht. So wie dieser Schizophrene. Und wenn man aber dem Klienten Recht gibt, mehr Recht als ihm lieb ist und sagt, sie haben völlig recht, sie sind zu alt, zu doof, zu blond, zu dick, um irgendwas zu ändern, dann geht er eben in die andere Richtung. Dann sagt er halt, Moment mal, ja, ich kann das und das. Also die Ressourcen des Klienten werden automatisch gestärkt dadurch, dass man ihm abspricht, welche zu haben.
Das Aber ist, ja. Erstes Mal sollte man absolut kein Ziel und eine innere Agenda haben. Also wenn man will, dass jemand sich in eine bestimmte Richtung verändert, dann wird es manipulativ und das durchschauen die ganz schnell. Also wenn jetzt auch da der Frank gewollt hätte, dass der da rauskommt und ich verändere.
Der konnte nur einfach nicht
mehr. Der konnte nur nicht mehr, der hat es halt einfach mal gemacht. Und ich habe das sogar gemerkt, eine Agenda hat man ja oft im Familiensystem oder ich habe gerade ein Firmenseminar als Coach. Oder auch auch einfach, wenn du im Familiensystem bist dich mit jemandem unterhältst, dann hast du ja meistens das Ziel, mach was anders, weil es nervt mich gerade.
Genau, oder so
was.
Wie du mich dein Leben lang verändern möchtest.
Genau. Mhm. Ich gebe nicht auf.
Ja. Ja,
dass ich es noch schaffe,
das bevor du sehr ins
Gras beißt. Genau.
Vergiss es.
Genau. Und auch in einem Firmenkontext, ich war gerade in der Schweiz, habe so ein Firmenseminar wieder, also wo lauter Führungskräfte waren, die dann immer so, ja, und wenn ich aber einen Mitarbeiter habe und der ist dann irgendwie so blöd, so sozial inkompetent und dann werde ich den dann provozieren, dass der sozial kompetent wird. Das funktioniert halt nicht. Also es muss einem innerlich egal sein. Und gleichzeitig musst du auch diese Haltung haben, ich traue dir zu, dass du da rauskommst. Ich halte dich für so stark, dass du da rauskommst. Das ist das Wohlwollen, diese Empathie, die in der Haltung ganz stark drin ist.
Also nonverbal vermitteln wir eine unglaubliche Unterstützung. Ich habe ja das Kürzel entwickelt, weil ich mich nach dem Workshop mit dem Frank, ich habe den 85 in einem Workshop kennengelernt, habe ich mich gefühlt wie vom Lastwagen überfahren. Und deswegen immer und überall und wo man uns fragt und wo wir hinkommen und in jedem Seminar, in jedem Vortrag, erwähne ich dieses Kürzel, weil es sich gut merken lässt. Das Kürzel heißt LKW und heißt das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klienten. Da, wo er, an den Stellen, wo er feststeckt.
Und das sagt eigentlich alles aus, was im provokativen Ansatz drin ist.
Genau. Und das, worüber wir gerade reden, ist das L. Mhm. Das liebevoll, das was nicht heißt, dass ich den Klienten schone und dass ich ihn versuche, auf einer Selbst durchs Leben zu tragen, sondern liebevoll heißt, ich traue dir zu, du hast alle Ressourcen zur Verfügung, du kannst dich verändern, du bist klug genug und stark genug und so weiter, ohne dass wir das jemals aussprechen, sondern im Gegenteil. Wir nehmen die Ängste und die Behinderungen, die ein Klient sich selber in den Weg legt, seine Stolpersteine, und geben ihm mehr Recht, als ihm lieb ist, indem wir diese Sachen alle unendlich karikieren, sodass sie wirklich komisch werden, sodass der Klient selber denkt, das ist ja wirklich absurd, was ich da mit mir anstelle.
Der Frank hat immer gesagt, wir steigen in die mentale Unterhose der Klienten ein. Das heißt, wir steigen in das Hirn der Klienten ein und sprechen die Dinge aus. Die denken ja alle ganz pauschal, global und negativ meistens. Und zwar so ganz, nicht, überhaupt nicht differenziert mehr.
Das ja, gerade wo man feststeckt, da ist man genau. Ja wirklich, hat man so einen Tunnelblick.
Genau, und da steigen wir ein. Und diese Gedanken, die sich Klienten machen, die holen wir hervor. Also wir sprechen Dinge aus, von denen wir denken, dass die Klienten das denken könnten, schon gedacht haben könnten und machen das noch absurder und bekloppter. Also verfremden es noch mehr.
Und dieses W-Weltbild hat ja auch nochmal die Technik in sich, dass man quasi ein Bild erzeugt, der Klient guckt darauf von außen und ist nicht mehr drin und kann von da außen durch nochmal mehr steuern, als wenn er eben Teil dieses Bildes wäre.
Weil das tatsächlich eigentlich durch den Humor passiert. Also
das Weltbild ist eigentlich, dass wir einsteigen bei denen, in deren Hirn, in deren Weltbild.
Wo sie feststeckt.
Wir setzen die Brille des Klienten auf.
Und zwar nur da. Also wir amüsieren uns nicht über jede Art von, was weiß denn ich, religiöser oder sonst welcher Vorstellung oder Glaubenssätze, sondern nur diese negativen Glaubenssätze, die den Klienten hindern, sich weiterzuentwickeln. Genau. Also das W steht dann nur an der Stelle und das wird dann so karikiert. Das Karikieren ist es, die Möglichkeit, sich außerhalb zu stellen und das von außen sich anzugucken. Denn das schafft man nicht, wenn man drin feststeckt.
Frage, ihr habt eben gesagt, keine eigene Agenda, vollkommen richtig im Coaching. Dennoch macht man ja normalerweise im Coaching vorhin eine Auftragsklärung, dass da ein Ziel definiert wird, was der Klient ändern
will. Frage kommt immer, ja.
Wie weit? Genau. Weil dann habe ich ja nicht die eigene Agenda, aber die Agenda des Klienten, der jetzt sein Ziel erreichen, seine Entscheidung treffen möchte. Wie sieht das bei euch im provokativen Coaching aus? Gibt es da eine Auftragsklärung oder ist das sofort, woher wisst ihr, wo der Stachel wirklich sitzt?
Der sitzt ja nicht nur an einer Stelle. Also die Klienten kommen mit irgendwas an und sagen, da hänge ich fest oder da brauche ich Hilfe oder da, ich frage meistens, was kann ich heute helfen oder was ist es heute oder womit kann ich dienen? So. Und dann kommen die mit irgendwas und manchmal ist es ja nicht mal das. Wenn wir dann so wirklich so eine Auftragsklärung, eine Zieldefinierung und sowas vorher machen, erstens mal können die Klienten das oft gar nicht sagen und zweitens mal, wenn sie es sagen, kann es durchaus sein, dass das so ein Vorzeigeziel ist oder eine Vorzeige Zusammenfassung oder was sie da und was eigentlich was ganz anderes dahinter steckt.
Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das Hauptziel, was Klienten haben, ist, die kommen und sagen, ich habe das und das Problem und mach das weg.
Reparier das mal.
Mach das weg. Und
Klassiker.
Ja, genau. Und ich will mich aber nicht ändern dabei. Also ich gebe dir Zeit und zahle dir Geld und dann machst du bitte meine Symptome weg und dann sind wir alle glücklich. Also ich kann ein Beispiel aus der Paartherapie sagen. Ich mache ja auch seit 50 Jahren Paarberatung.
Ich sage 25.
Ich kann sagen, in über 90% der Fälle schleifen die Frauen ihre Männer in die Paarberatung. Und dann sagen sie gewissermaßen, so im übertragenen Sinne zu mir.
Lass mich gerade, wie in der Werkstatt, mach mal das weg.
Ja. Der soll weniger Fußball gucken.
Reparier den. Genau. Reparier das da.
Das klappt alles nicht.
Ja, genau. Reparier das da. Und dann habe ich eben ursprünglich 15 Jahre lang, habe ich dann gesagt, der ist doch gar nicht schlecht. Das ist ein toller Vater und ein toller Liebhaber und sieht doch gut aus und bla bla bla. Und dann ging es eben auch los und hat sie halt gegraben nach allen möglichen Fällen, damit ich verstehe, warum sie ihn so furchtbar findet. Und seit ich eben provokativ arbeite, dann gebe ich ihr recht. Dann sage ich, der ist ja schaurig. Ja, wo haben sie denn den gefunden? Ja, das hat ihre Mutter gesagt, als sie den nach Hause gebracht haben. Das ist ja wohl das Allerletzte und so.
Solange bis sie dann sagt, so schlimm ist er doch nicht.
Man kann hoffen, dass sie irgendwann sagt, nee, also der hat doch die und die guten
Zeiten. Also wenn sie es nicht sagt, dann, das kann auch passieren, dann merkt sie vielleicht, es ist nichts mehr da und die trennen sich oder so. Wir sind ja keine katholische Familienberatung. Also wenn die danach entscheiden, es ist vorbei, dann ist halt vorbei. Genau. Also auch da wieder sind wir neutral.
Aber wenn man provokativ arbeitet, wechselt man ja alle 1-2 Minuten die Fronten. Also ich sage jetzt, mach jetzt, hau nicht nur ihn in die Pfanne, sondern ich spreche das aus, was sie an ihm bemängelt. Er ist ein Monster, er ist ein schrecklicher Typ. Und dann wechsle ich zu ihm rüber und sage, und wie halten Sie das aus, dass Sie Ihr Leben lang benörgelt werden? Das ist ja auch schaurig und so weiter und so weiter. Also man wechselt immer, man darf nur auf gar keinen Fall, auch da eine Agenda wäre, wenn man innerlich parteiisch wird und denkt, was ist denn das für eine Bitch oder was ist denn das für ein Vollidiot hier? Ja, ja genau, dass man eben...
Dass sie eben auf die Seite geht, dessen, was gerade nicht gesagt wird, um das zu verstärken. Und das erinnert mich jetzt ein bisschen auch an das Seitenmodell im hypnosystemischen Ansatz, wo, wenn es keine Ambivalenz gäbe, wäre total klar wären, ich verlasse ihn oder sie oder ich treffe die Entscheidung, mache dies oder das und man dann ja genau diese andere Seite rausarbeitet, die etwas schwächer ist, für die Partei ergreift, die ein bisschen stärker macht, bis die beiden Seiten auf einer gewissen Augenhöhe sind.
Ja, also eigentlich ohne so eine ausgefeilte Technik, wie du sie gerade beschrieben hast, sondern wir spüren einfach, also ich bei der Paarberatung, mir geht es vor allem um das Machtgefälle, was bei Paaren ist. Mhm. Bei jedem Paar, die können sich noch so lieben, kann es, also wenn sie kommen zur Beratung, ist mit Sicherheit ein Machtgefälle da. Mhm. Das heißt, Machtgefälle heißt nicht jetzt das so wie vielleicht Trump die Macht definieren würde, sondern das heißt, wer hat Power in welcher Richtung?
Stimmt die Waage noch so?
Stimmt die Waage. Und da kann einer zum Beispiel, deswegen wundert man sich manchmal, wenn so richtig hässliche Kröten von Männern die wunderschönsten Frauen haben, der hat halt vielleicht das Geld und sie die Schönheit. Also die Power muss sich nicht auf demselben Feld abspielen.
Gibt's auch andersrum.
Ja, gibt's auch andersrum. Aber wenn einer von beiden das Gefühl hat, ich butter hier nur rein und habe keine Power und krieg nichts zurück, dann ist da ein ausgesprochenes Machtgefälle. Und das kann man dermaßen schön karikieren und eben auch sagen, naja, du bist halt zu schwach, um dich dagegen zu wehren, oder der andere ist halt so ein Macho, der kann eben nicht anders, oder weiß der Teufel.
Ja, man kann tatsächlich wirklich Satz für Satz hin und her springen. Das ist ja eh so eine Vorgehensweise, wo wir Satz für Satz vorgehen, ohne inhaltlichen Plan, ohne inhaltliches Ziel, sondern wir hangeln uns wirklich Satz für Satz weiter, wir schießen in den Busch, gucken, ob ein Hase rausspringt, und wenn einer springt, machen wir weiter, und wenn nicht, machen wir was anderes. Und wir müssen die ganze Zeit genau hingucken. Und dann ergibt sich das, und dann klingelt der Wecker nach einer Stunde oder nach dem Podcast nach einer halben, und dann ist Schluss so.
Also man kann dazu sagen, der provokative Ansatz ist keine Technik und es ist keine Masche, sondern das ist eine Geisteshaltung. Und das klingt so einfach. Das Schwierigste daran ist, glaube ich,
sehr komplex.
Ja, dass man das L immer aufrecht hält. Denn weißt du, wenn du auch sagst, naja, man soll keine Agenda haben. Ich merke es ja in den Supervisionsseminaren. Die Agenden, die man hat, die sind einem oft gar nicht so bewusst. Also zum Beispiel eine Agenda wäre, ich möchte unbedingt, dass der Klient rausgeht und überall rum erzählt, was ich für ein toller Hecht bin. Das ist auch eine Agenda. Also ich muss ein Ergebnis finden, wo der Klient völlig begeistert ist. Das ist eine Agenda. Ja. Also das ist eben alles, wo man sich selber, man steht ständig selber auf dem Prüfstand, wenn man provokativ arbeitet. Und das ist zwar diese Geisteshaltung, dass es nur eine Geisteshaltung ist, ist auf der anderen Seite das Anstrengendste überhaupt. Weil in dem Moment, wo ich das Wohlwollen verliere und die Wertschätzung dem Klienten gegenüber und so weiter, darf ich unter keinen Umständen mehr provokativ werden.
Und dann
muss man sich fragen, warum geht der mir jetzt so auf die Nerven? Was ist denn mit mir? Also ich werde ständig auf mich zurückgeworfen, um meine eigene Grundhaltung und meine Wertschätzung oder meine Glaubenssätze werden hinterfragt. Ja.
Habe ich euch da richtig verstanden? Auch da, und das finde ich ja so spannend, dass ihr eben bewusst mit den Regeln brecht, die sonst viele im Coaching oder Therapie vorgeben, verstehe ich euch da richtig, dass es nicht klassisch zum Ende einer Sitzung den Abschluss gibt, das ist das Ziel, das sind die nächsten Schritte, die setzen wir jetzt zu Hause um, bis zum nächsten Mal. Also ihr hört dann auf wie in so einem Film, wo man einfach auf Stopp drückt, wenn...
Die Zeit ist um.
Also ich weiß nicht, hast du da mal reingehört? Da machen wir es eigentlich genau so. Da klingelt nach einer halben Stunde, da machen wir kürzer, damit es nicht zu lang für die Zuhörer wird. Klingelt nach der halben Stunde, klingelt der Wecker. Und dann sagen wir, okay, ach, die Zeit ist schon um oder ach, so schnell oder oh, endlich, keine Ahnung. Und dann sagen wir, okay, und was wir machen ist, wir schicken denen die Aufzeichnung meistens. Also wir nehmen das immer auf, also so per Ton oder per Zoom halt mit Video. Und die schicken denen das nochmal zu danach und sagen, schaut euch das nochmal an. Weil das hat auf jeden Fall nochmal eine Wirkung. Und es ist auch meistens so, wenn man direkt danach fragen würde, ja, und was ist jetzt, was machst du jetzt, wie geht's dir und so, die können das oft gar nicht beantworten, weil wir wollen ja durch das Provokative, wir wollen an die Emotionen, wir wollen einen emotional gefütterten Widerstand gegen die Selbstschädigung hervorrufen, und zwar nicht emotional, nicht im Kopf, sodass wir bringen was Festgefahrenes in Bewegung, sodass wieder was Neues entstehen kann. Und wenn die gehen meistens in so einer Verwirrung daraus und die können überhaupt nicht sagen, was sie jetzt damit machen. Und manchmal können sie es dann eine Woche später sagen. Also beim Podcast frage ich immer nach, dann sage ich immer so nach einer Woche, schick mir doch eine Sprachnachricht und sag mal, was noch passiert ist. Und da kommt total viel.
Naja, also den Link zum Podcast können wir gerne noch einblenden, wenn jemand von euch das noch gerne vertiefen möchte, liebe Hörer. Dennoch, beschreibt doch gerne mal so ein Beispiel, ob es jetzt von eurem Podcast oder aus dem Live-Beratung ist. Wenn jemand mittendrin das Coaching endet, der Mensch verwirrt rausgeht und nach einer Woche sich die Gedanken irgendwann gefestigt haben, was sind da so typische Erkenntnisse, die kommen? Oder könnt ihr gerne ein Beispiel nennen, was in einer Coaching mal passiert ist?
Auch gerade mit was ich die Woche noch gemacht habe in Coaching, was sehr, sehr häufig ist, dass wenn man das so hervorholt, heraus provokare, eben sichtbar macht, dass die Klienten sagen, ja, eigentlich weiß ich das ja, und dann aber, und dann sagen, ja, und ich weiß, und dann ist aber völlig klar, wenn man da weiterhakt und sagt, ja, dass dein Kopf sagt ja, aber dein Bauch sagt ganz was anderes. Und dann gehst du auf das ein, was die Emotionen sind bei sowas. Also ich fühle mich da nicht wohl und ich traue mich nicht und was der Teufel was alles. Und genau diese emotionale Energie, die da drin steckt, die ist viel stärker. Und die wird eben von uns getriggert, dass diese Energie umgelenkt wird in ein emotional gefütterten Willen zur Veränderung. Und Wille ist, klingt so
nach Kopf
ist es aber nicht. Wir haben kein Wort dafür.
Motivation.
Ja, Motivation wäre ja, vielleicht schlecht. Eher eine emotional gefütterte Motivation zu verändern. Danke.
Timo, ich schreibe mit.
Genau. Und das wird, das passiert natürlich, das ist wie so eine Depotpille. Das passiert oft erst, dass sie es richtig spüren, wenn sie wieder in der Problemsituation sind.
Ja, und dann poppen halt oft sowas, dann kommt sowas. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade, also im Podcast, die habe ich heute veröffentlicht, die Folge, da waren es eine Mutter und eine Tochter, die haben, also Bruder und Sohn ist schizophren, schon ganz lang, schon immer. Und die kämpfen damit, das ist ja auch scheiße, wenn sowas passiert, ja, ist ja auch blöd. Aber da kam ganz deutlich raus, die können sich einfach nicht gut abgrenzen, die können nicht Nein sagen, die eiern um den rum, weil sie Angst haben, wenn sie was falsch machen, flippt der wieder aus und so. Also solche Sachen. Und da haben wir auch mit Flori zusammen habe ich das gemacht. Wir haben irre Sachen da entwickelt und Szenen und Lieder und was weiß ich. Und dann kam eine Woche später ungefähr, kam die Mutter zum ersten Mal mit einer Rückmeldung und sagte, also sie war wirklich total verwirrt. Und dann hat sich das gesetzt. Und jetzt ist ihr das und das klar geworden und das und das klar geworden. Und dann hat sie nochmal 2 Tage später eine Sprachnachricht geschickt. Ja, und übrigens, und das ist jetzt auch noch passiert und das muss sie mir jetzt auch noch sagen. Dann kam die Tochter und sagte, ja, und sie hätte jetzt gelernt, sie hat gemerkt, sie sagt einfach viel zu wenig Nein, egal wo. Und sie hätte die Erkenntnis jetzt gehabt und so weiter und so weiter. Also das passiert dann so Stück für Stück und die kommen ja zu uns nicht so ausgemacht 10 Stunden oder 20 Stunden, sondern die kommen eine und dann wollen die oft mehr ausmachen. Sag ich jetzt, lass erst mal setzen, schlaf drüber. Meld dich wieder, wenn du wieder was brauchst. Dann kommen sie oft irgendwann mal wieder oder auch nicht oder schreiben nur eine Nachricht oder so. Das ist ähnlich anarchisch, dieses Stundenausmachen, wie der Prozess in der Stunde, der genauso kreuz und quer eigentlich ist. Aber es ist ganz wichtig, dieses Hingucken, dieses Wahrnehmen, dieses Schauen, ist der Klient noch bei mir, ist die Klientin noch bei mir? Und dann versuchst du da halt alle möglichen Sachen rauszutriggern. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich sehe das in den Supervisionsseminaren auch. Es ist nicht nur eins, wenn man das dann hat, dass man dann denkt, jetzt habe ich es und jetzt ist super. Ja. Sondern es gibt 20.000 Möglichkeiten, wo du einhaken kannst. Ja. Und das, ich sehe die auch nicht immer alle. Ich nehme halt immer das Erste, was mir auffällt und dann hangel ich mich dann halt weiter.
Wir kriegen als Coach ja immer nur einen kleinen Ausschnitt.
Ja, klar, Mini.
Und wenn man glaubt, jetzt habe ich es, dann ist man meistens auf dem Holzweg. Also ich meine, das kann auch stimmen. Aber was du schon gerade beschrieben hast, das weitet sich ja oft dann nachher in der Wirkung aus auf ganz andere Lebensbereiche. So wie du sagst, jetzt die plötzlich merkt, ich sage viel zu oft, viel zu selten Nein und
nicht
so.
Nicht nur bei meinem Bruder und
eben.
So.
Also das kann man ansprechen in der Stunde, wenn es einem gerade eingefallen ist. Aber wenn man es nicht anspricht, dann kann man sicher sein, dass sich das einfach, weil es auch da für den Klienten eben eine emotionale Haltung ist. Irgendwas, was er so verinnerlicht hat, dass er da nicht rauskommt aus der Falle. Und dadurch, dass wir gemeinsam drüber gelacht haben, nicht ausgelacht, sondern wir lachen miteinander, passiert eben ungeheuer viel. Ich finde es auch spannend, also dass in den letzten, kann man sagen, 10, 15 Jahren maximal, dass plötzlich in anderen Therapieschulen die Idee aufkam, wie wichtig die Emotionen sind. Ach, Überraschung, das ist nicht so wahnsinnig lang. Also im Studium habe ich noch gelernt, man muss Klienten zur Einsicht bringen.
Aber Studium war vor 60 Jahren.
Das war lange her.
Weißt du?
Aber auch danach, es hieß immer, die müssen es einsehen, die müssen es verstehen.
Ja.
Das war immer ein rationaler Vorgang. Was auch immer du gemacht hast. Natürlich ist eine Hypnose nichts Rationales in der Hypnotherapieausbildung. Trotzdem, es war immer das Ziel, er muss begreifen. Und natürlich ist es schön, wenn ein Klient irgendwas rafft und begreift.
Aber erst danach.
Das ist ein Prozess.
Genau.
Eben.
Also
das kommt dann irgendwann, versteht er plötzlich, hey, jetzt habe ich es kapiert. Und dann gehen die Emotionen mit. Ja. Aber das Erste ist immer, die emotionale Energie muss verändert werden.
Ja, vor allem dieses er muss begreifen, impliziert ja auch, dass er, der Klient, eine Person ist mit nur einem Anteil, was sich immer einig ist. Und wenn ich dann anfange mit bewusst, unbewusst oder verschiedenen unterbewussten Anteilen, dass es vielleicht doch einen guten Grund gibt, das und das zu tun. Das ist ja gerade das eigentlich Spannende, was noch dahinter kommt, wenn man eben tiefer buddelt.
Ja. Genau. Es gibt ja immer gute Gründe, irgendein Symptom aufrechtzuerhalten. Also ich meine, der sekundäre Krankheitsgewinn oder geheime Vorteil oder wie auch immer du es nennst, der ist ja überall gegeben. Und es ist immer, die haben oft Angst davor, einfach was zu verändern, weil sie halt nicht wissen, was passiert und weil sie dieses gewohnte, schreckliche, ist halt gewohnt und schön warm und gemütlich, stimmt ein bisschen, aber ist gemütlich.
Da fällt mir aber auf, wenn ich von wegen, weißt du, schon in der Psychoanalyse heißt es ja, Unbewusstes soll bewusst gemacht werden, soll bewusst werden. Und das passiert bei uns auf eine spielerische Art und Weise.
Ja. Also, das macht Spaß.
Das macht Spaß und der Klient kann lachen und merkt, kriegt dadurch plötzlich sind Sachen, die in ihm unbewusst rumrumort haben, werden bewusster. Das heißt nicht, dass man plötzlich sein gesamtes Unbewusstes vor sich liegen hat und kann da nur aussortieren. Denn Unbewusstes gibt es mit Sicherheit. Aber das Schöne ist ja, und das gilt eben auch für den Anwender, und das weiß ich jetzt, nachdem ich es 40 Jahre mache, das verändert dich selber und deine unbewussten Anteile werden auch bewusster. Also du auch da, man lernt da mit jeder Therapiestunde was dazu, was ich sehr angenehm finde.
Ja, und es funktioniert sofort nicht mehr, wenn man selber denkt, oh, bin ich jetzt aber gut.
Ja.
Weil du kriegst sofort eins in die Fresse. Also, weil du dann wieder bei dir bist, du guckst nicht mehr hin, es funktioniert nicht mehr, du bist im Kopf. Und also, das ist, da ist immer die Selbstsupervision mit drin. Und das finde ich großartig, weil dadurch bleibt es immer interessant und spannend.
Ja.
Jetzt habe ich gelernt, oder unsere Hörer gelernt, keine Auftragsklärung im klassischen Sinne und auch kein klassisches Ende in dem klassischen Sinne. Was sind denn noch Unterschiede, wenn ihr jetzt das eure Form des Coachings vergleicht?
Ja, ich habe mich ja vom Lastwagen überfahren gefühlt, weil der Frank für mich wahrnehmbar alle Regeln, die ich bis dahin für in Stein gemeißelt gehalten habe, hat er alle fröhlich verletzt. Also dazu gehört auch, dass man den Klienten, wir machen ja viel online, aber wenn er live da ist, dass man ihn auch mal anfasst. Alles Sachen, die man ja nicht darf. Und dann, also dieses nicht einen roten Faden verfolgen von A nach A1, nach A2, A3 und dann gehen wir zu B und B1, 2, 3, sondern wild.
So,
weißt du, was halt als nächstes, also an der nächsten Reaktion des Klienten machen wir unser Weitermachen fest. Ja. Und zwar verbal und nonverbal.
Ja, oder szenisch auch. Also wir machen ja oft auch, was ich mit dem Flori auch zusammen mache, wir machen es inzwischen ja auch auf der Bühne, diese Coaching-Marathons, dass wir wirklich szenische Sachen, Bilder, die uns einfallen, in Szenen packen, die Perspektivwechsel vorspielen, aus Sicht der Hirnzellen, die miteinander reden und lauter so Zeug.
Naja, aber was einem einfällt, liegt ja, ich kriege ja Signale vom Klienten.
Ja, wir sind da.
Was er sagt oder was er nonverbal sagt. Und sehr oft wird ja in unseren Live-Demos, in den Seminaren, wir machen ja in den Seminaren immer Live-Arbeiten.
Ganz viele.
Weil man durch das Vormachen viel besser nachher auch die Fragen beantworten kann, die die haben.
Ja, und die kriegen auch einen Eindruck, die hat jetzt gerade in der Schweiz
zum Beispiel. Darf ich zu Ende noch ausreden?
Ich wollte sagen,
dass die Zuhörer sehr oft sagen, der Klient hat so wenig gesagt. Man spricht eben mehr als in normal. Und dann kann man nur sagen, nonverbal war der Klient ungeheuer gesprächig. Denn wenn du direkt daneben siehst, dann kannst du ganz viel ablesen aus den mimischen, auch kleine mimische Veränderungen. Und die Klienten sagen alle in aller Regel, das war völlig in Ordnung für mich, denn da arbeitet ganz viel und das kannst du nonverbal sehr gut sehen. So. Jetzt erzähl deine blöde Geschichte aus der Schweiz.
Nein, wir bauen jetzt einen kleinen Hook ein und die Geschichte aus der Schweiz, den hören wir in der nächsten Podcast-Folge. Ich bin nämlich mega gespannt. Schweiz, denn Schweiz war eben Business. Ich habe ganz viele Business-Fragen an euch beiden. Und deswegen machen wir hier eine kurze Unterbrechung und freuen uns auf den zweiten Teil. Vielen Dank bis dahin schon mal. Und wer wissen möchte, was in der Schweiz passiert ist, der guckt auf die zweite Folge.